Vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wurde heute über die Rundfunkgebühren verhandelt. Die Klägerin war der Ansicht, ARD und Co. berichten nicht ausgeglichen und werden ihrem Auftrag damit nicht gerecht. Unausgewogenheit ist einer der klassischen Gründe für eine Programmbeschwerde. Die kann grundsätzlich jeder Zuschauer einreichen. Dafür ist die Internetseite programmbeschwerde.de eingerichtet worden. Von dort geht es dann weiter zu den einzelnen Sendern. Diese Programmbeschwerden landen dann beim Rundfunkrat. Das ist das Aufsichtsgremium der jeweiligen Sender. Eine dieser Rundfunkräte ist Anja Kramer vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Sie hat ihre Aufgabe kürzlich so beschrieben.
Ja, die Arbeit im ARD-Programmbeirat ist mir eine besondere Herzensangelegenheit. Ich gucke dadurch nochmal ganz anders auf den NDR, wie der eben mit der Arbeit in dem Gesamtkontext ARD eingebettet ist. Und dort geht es natürlich jetzt in diesen Jahren darum, das zu gestalten, konstruktiv wie kritisch. Es geht ja um verschiedene Transformationen, digitale Transformation. Die ganze Organisation baut sich um, plus das politische Meinungsbild, was jetzt vielfältig Einfluss nimmt und natürlich auch das System öffentlich-rechtlicher Rundfunk nach außen zu verteidigen.
Anja Kramer spricht also davon, den Norddeutschen Rundfunk nach außen zu verteidigen. Aber werden die Rundfunkräte auch der Aufgabe gerecht, die Zuschauer vor schlechtem Fernsehen zu schützen? Das besprechen wir jetzt mit Alexander Teske. Er war für den Mitteldeutschen Rundfunk tätig und 6 Jahre im Team der Tagesschau. Nach seinem Ausscheiden ist er einer der bekanntesten Kritiker der Öffis geworden. Herr Teske, guten Tag.
Ein fröhliches Hallo aus Hamburg.
Ich habe gerade das Prozedere von Programmbeschwerden beschrieben. Wie hat sich denn das von innen angefühlt? Was bekommen Redakteure und Moderatoren von solchen Programmbeschwerden mit?
Das ist vielleicht sehr überraschend, aber eigentlich gar nichts. Also es sei denn, es betrifft einen sehr persönlich. Man ist selber Gegenstand einer Programmbeschwerde, aber dann erfährt man das auch sehr, sehr spät. Also diese Programmbeschwerde geht ja eben erst an den Rundfunkrat und dann beschäftigt sich vielleicht die Intendanz damit und die juristische Direktion, die Chefredaktion und ganz am Ende irgendwann, wenn man dann vielleicht den Rat braucht des betroffenen Redakteurs und dann nochmal ein paar Details, dann bekommt man das überhaupt mit. Also das ist nicht so, dass man da sofort einbezogen wird und in der Regel ist es einfach sehr selten und auch sehr spät, dass man überhaupt da irgendwie einbezogen wird. Und man ist ja auch nicht so, dass die Redakteure jetzt bei den Rundfunkratssitzungen in der Regel dabei sind oder dass sie davon viel mitbekommen. Das ist wie so eine Art abgetrennter Apparat. Da beschäftigen sich die Hierarchen in den Sendern mit den Rundfunkräten, aber die Redakteure bekommen davon echt wenig mit.
Die Rundfunkräte werden einerseits von den Parteien geschickt, andererseits von Verbänden und NGOs. Wie viel Politik steckt in den Rundfunkräten?
Also das wusste ich auch lange nicht, tatsächlich so, dass in diesen sogenannten Medienstaatsverträgen, die die Staatskanzleien der Bundesländer machen, da steht drin, welche Vereine und Organisationen berechtigt sind, jemanden in den Rundfunkrat zu entsenden. Das heißt, wenn man das verändern will, dann muss man mit der Staatskanzlei reden. Und das Prozedere kenne ich auch nicht, was die als wichtig finden, weil der Rundfunkrat soll ja eigentlich die gesamte Gesellschaft abbilden und das tut er natürlich nicht. Also da sitzen dann Vertreter von Kirchen drin und Gewerkschaften und die waren natürlich früher alle mal sehr mächtige Verbände, leiden aber akut unter Mitgliederschwund. Und dann sitzen da so obskure Verbände wie Seniorenverband oder Landessportbund drin. Und kurioserweise findet sich dann da immer ein Ex-Politiker, der da auch mitmischt und dann von denen in den Rundfunkrat geschickt wird. Also das ist ja eine der Kritikpunkte. Eigentlich soll der Rundfunkrat staatsfern sein. Und das hat das Bundesverfassungsgericht mal festgelegt vor 10 Jahren. Aber es gab gerade wieder eine Untersuchung der Otto-Brenner-Stiftung, dass das eigentlich nicht eingehalten wird. Offiziell schon. Das heißt, man ist gerade so an der Grenze. Also es dürfen maximal 1/3 aktive Mandatsträger, Politiker Mitglied sein. Das hält man gerade so ein. Aber wenn man dann fragt, eben, wenn die Vereine, ne, wen habt ihr denn da eigentlich so geschickt und wer ist da? Ist der denn vielleicht auch irgendwo Parteimitglied? Wenn man das dazu zählt, dann kommt man ganz eindeutig drüber, über dem Meer, also über 50%, manchmal sind sogar 2/3. Und das deutet natürlich eher auf eine Staatsnähe hin und das wird auch sehr gut verborgen gehalten. Manchmal, man sieht das auch nicht sofort transparent auf den Seiten.
Lassen Sie mich mal ein Extrembeispiel machen. Also da sitzen jetzt einerseits Politiker von SPD, Linken und Grünen und dann kommen da noch Gewerkschafter dazu, die ebenfalls politisch links sind. Die Kirchenvertreter sind auch progressiv und rufen, Gott ist queer. Der Mann vom Flüchtlingsrat wittert Rassismus an jeder Ecke und die nächste kümmert sich dann um Frauenrechte von Migrantinnen und dann haben wir auch noch einen LGBTQI-Plus-Aktivisten. Wenn sich das so darstellt, da hat der Rundfunkrat doch eine eindeutige Schlagseite. Ist das jetzt übertrieben oder ist das realistisch?
Er hat eine Schlagseite. Sie selber würden natürlich behaupten, wir bilden ja nur den Querschnitt der Bevölkerung ab. Das ist sozusagen Ihre Wahrnehmung. Aber ich will nur mal das Beispiel geben der AfD. Also alle Parteien sind ja in den Rundfunkräten vertreten. Und die AfD ist aber in den meisten Fällen nicht vertreten und selbst in Gebieten, wo sie extrem stark ist, also um mal ein Beispiel zu geben, Mecklenburg-Vorpommern, letzte Umfrage, 38%, ganz groß ist der Vorsprung und sie haben kein Mitglied im Rundfunkrat des Norddeutschen Rundfunks. Sie hatten mal eins, ist aber nicht mehr drin. Man hat da sich alle möglichen Tricks einfallen lassen, um die fernzuhalten. Das Gleiche macht man in Mitteldeutschland beim MDR. Da sind ja alle drei Bundesländer des MDR haben eben die AfD als stärkste oder zweitstärkste politische Kraft. Und trotzdem gibt es kein einziges AfD-Mitglied im Rundfunkrat. Es gab eins, aber man hat das eben mit Tricks wieder rückgängig gemacht und hat man dann alles geändert, dass man eben der Landtag so mit 2/3 Mehrheit eben extra nochmal Mitglieder schicken kann. Und das zeigt ja ganz eindeutig, dass man eben nicht mehr die Breite der Gesellschaft abbildet. Und ich glaube, dass die konservativen Kräfte nicht begriffen haben, wie wichtig es ist, im Rundfunkrat zu sitzen, dass da Politik gemacht wird. Das hat man total unterschätzt. Ich will da mal ein anderes Beispiel geben. Im NDR-Rundfunkrat sitzt eine Frau für die CDU Schleswig-Holstein, die ist aber Mitglied der Grünen. Und jetzt kann man sich fragen, wie kommt denn sowas? Die haben halt, die regieren halt zusammen und im Koalitionsvertrag werden dann halt so Posten vergeben und dann hat die CDU gesagt, ja gut, okay, dann könnt ihr eben jemanden schicken in den Rundfunkrat. Man hat eben nicht begriffen, dass das ein wichtiger Posten ist und jetzt ärgert man sich natürlich, aber kann das nicht so einfach rückgängig machen. Die sind ja für 4, 5 oder 6 Jahre, das ist sehr unterschiedlich bei den einzelnen Anstalten gewählt.
Also, dass AfD-Politiker in den unterschiedlichen Talkrunden eher unterrepräsentiert sind, das kann man ja nachweisen, das wird ja auch öfter mal gezählt, dass die jetzt aber in den Rundfunkräten zum Teil außen vor gelassen werden, das wussten sicherlich viele Zuhörer auch noch nicht. Jetzt wissen wir das. Wenn man das immer mehr mitbekommt, aber gerne AfD wählt, verliert man nicht das letzte Vertrauen, was man vielleicht noch in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hatte?
Also klar, es ist ein Problem. Gerade wenn man eben sagt, es ist das Aufsichtsgremium des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, alle sollen dort vertreten sein, es wird von allen zwangsweise finanziert, dann wäre es natürlich Aufgabe, dass alle starken gesellschaftlichen Kräfte da auch vertreten sind und mitmischen können. Und wenn man da jemanden außen vor hält, der ganz eindeutig eine starke gesellschaftliche Stellung innehat, dann ist das natürlich ein Demokratieproblem. Wer übrigens zufällig auch mit drin ist, also die ganzen es gibt in verschiedenen Rundfunkräten immer einen Vertreter der migrantischen Bewegung. Das hat man irgendwann mal so eingerichtet. Und beim Bayerischen Rundfunk gibt es seit 8 Jahren einen Rundfunkrat aus Burkina Faso, der ein abgelehnter Asylbewerber ist, der auch wieder in seine Heimat gefahren ist und dort mit dem linken Militärregime, vor dem er ja eigentlich geflohen ist, sich dann da für die ausgesprochen hat. Und der dann gefeiert hat, dass Julia Ruß und Klar vom NDR abgesetzt wurde und da auch mit wirren Begriffen wie Faschisten und so weiter hantiert. Und so jemand sitzt seit 8 Jahren im Rundfunkrat und das scheint niemanden zu stören in der Bayerischen Staatskanzlei oder auch bei der entsendenden Organisation, dem Verein. Also da, dass man da nicht näher hinschaut, das ist schon sehr, sehr verwunderlich.
Wir sehen das ja jede Woche. Gerade jetzt wieder bei Hart aber fair, da war eine Konservative und die diskutierte mit 2 Grünen oder Grünen-Nahen und dann mit einer Journalistin, die man ebenso in diese Richtung bringen konnte. Das passiert also ständig vor unseren Augen. Würden Sie so weit gehen, diese Schlagseite ist so stark, dass der Auftrag der ARD und des ZDFs gar nicht mehr erfüllt sind?
Also, dass der Auftrag nicht erfüllt wird aus verschiedenen Gründen, das belegen ja zahlreiche Studien. Also in meinem Auftrag steht an allererster Stelle Kultur, danach kommt Bildung. Also das sind Sachen, die kann man im Programm mit der Lupe suchen. Das ist die eine Sache. Das andere ist die Meinungsfreiheit, die natürlich auch nicht gegeben ist, so wie es sein müsste. Klar gibt es da eine Schlagseite. Um die zu verstehen, wie die das selber sehen, ist eben, also die handelnden Personen, die Redakteure, aber auch die Aufsichtsgremien verstehen sich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Bollwerk gegen den Faschismus. So wurden sie halt vor 80 Jahren mal gegründet, nach dem Vorbild der BBC, und das war halt nach dem Krieg, und man hat halt den Deutschen grundsätzlich misstraut, hat neben gerade den schlimmsten Krieg vom Zaun gebrochen, und jetzt dachte man, man muss sie erziehen. Und das Ganze ist aber 80 Jahre her und es hat sich nichts verändert. Also diese Haltung, man muss die Deutschen erziehen, die kann man im Programm immer noch sehen. Und das ist eben jetzt die Grundsatzfrage, sieht man in der AfD die neue NSDAP oder nicht? Und die Redakteure des Öffentlich-Rechtlichen würden das bejahen. Und deswegen gehören sie ihrer Meinung nach eben auch nicht in die Talkshows, weil dann würden sie ja ihre rassistischen Positionen vertreten und so weiter. Aber ich würde eben sagen, das ist eine falsche Ansicht und damit verstoßen sie jeden Tag gegen den Auftrag, weil da steht eben drin, dass sie für Chancengleichheit sorgen müssen, dass sie unparteilich, überparteilich sozusagen ausgerichtet sein müssen mit ihrem Programm. Und das ist natürlich, also die Talkshow-Einladung ist halt das offensichtlichste Beispiel, aber da gibt es natürlich mehrere, auch in den Nachrichten kommt die AfD kaum vor und wenn, dann nur mit ihren eigenen Verfehlungen.
AfD ist das eine Thema, dieselbe Debatte könnten wir führen bei Covid-Maßnahmen, dieselbe Debatte könnten wir führen beim Ukraine-Krieg, bei Klimaschutz. Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk aus Ihrer Sicht tatsächlich reformfähig oder plädieren Sie dafür, ihn abzuschaffen?
Also ich habe immer gedacht, dass man ihn reformieren kann, reformieren sollte. Ich würde das auch immer noch begrüßen, wenn man das machen würde. Ich bin allerdings zunehmend skeptisch, ob er denn überhaupt tatsächlich, außer kleinen Reformchen, ob er überhaupt ein Interesse daran hat. Man muss ja sehen, diejenigen, die Macht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, die an den Schalthebeln sitzen, die profitieren ja ganz hervorragend von dem, so wie es läuft. Ich habe gerade wieder das neue Gehalt des NDR-Intendanten gesehen für 2024. Der hat halt knapp 400.000 Euro verdient mit allen Nebengeräuschen und seine ARD-Rente hat sich auf knapp 5 Millionen Euro summiert als Barwert. Warum sollen solche Menschen ein Interesse daran haben, irgendwas zu verändern? Das wird nicht passieren. Also nicht, wenn sie nicht gezwungen werden. Und was man eben dann als Reform verkauft, das sind kleine Reformchen, dass man vielleicht ein paar Radiosender von den 77 abschaffen möchte, wobei man das nicht wirklich macht. Die werden dann einfach ins Internet geschoben. Und dass man vielleicht einen Spartenkanal wie Tagesschau 24 oder Phoenix abschafft. Aber tatsächlich echte Reformen sehe ich persönlich da nicht. Und die anderen, die es machen könnten, das wären die Politiker. Die Medienpolitiker ist halt Sache der Bundesländer. Aber das eine macht es wahnsinnig schwierig. Alle 16 Bundesländer müssten sich immer einig sein. Das werden sie halt nie tun. Und zum anderen haben die auch kein großes Interesse, weil die haben große Angst davor, wenn man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt komplett abschaffen würde, dann würde ihnen halt auch ihre Abspielfläche fehlen. Also die wissen ja, alle wichtigen Talkshows zum Beispiel sind eben immer öffentlich-rechtlich und da kommen sie vor. Und wenn es die nicht mehr gibt, dann haben sie halt ein Problem, ihre Botschaften unterzubringen. Und deswegen glauben sie, dass das, dass man dann nicht die Reform allzu groß ansetzen sollte. Also mein Plädoyer wäre einmal abschaffen und neu aufbauen und dann auch mit viel, viel schlankeren Strukturen.
ARD und ZDF vor dem Bundesverwaltungsgericht. Kippt jetzt der Rundfunkbeitrag. Wir sprachen mit Alexander Teske. Er war jahrelanger Mitarbeiter der Tagesschau. Mehr von ihm lesen Sie in seinem Bestseller Inside Tagesschau. Herr Teske, vielen Dank.
Sehr gern.